ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Oka Gründel.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Ungarn und die EU, die hatten in den vergangenen Jahren ein schwieriges Verhältnis. Da war ein Ministerpräsident, der oft blockierte und mit seinen Gesetzen immer wieder mit europäischem Recht über Kreuz lag. Und da war eine EU, die daraufhin Gelder zurückhielt, unter anderem. Doch jetzt soll es einen grundlegenden Neustart geben. Seit heute heißt der Ministerpräsident nämlich nicht mehr Viktor Orban, sondern Peter Modscher. Er wurde, fast schon symbolträchtig, am heutigen Europatag, an dem an die Anfänge der EU erinnert wird, in Budapest ins Amt eingeführt. Und so weht seit heute auch wieder die Europafahne an der Fassade des Parlamentsgebäudes. Andreas Bachmann.
Budapest, 8 Uhr heute Morgen. Ankunft der frisch gewählten Abgeordneten vor dem ungarischen Parlament. Unter ihnen sehr viele neue Gesichter, so neu, dass selbst die Sicherheitsleute Fotos brauchen, um zu wissen, wer ins Parlament rein darf und wer nicht. Beim künftigen Verteidigungsminister, einem Generalleutnant, könnte die Stimmung nicht besser sein. Es ist großartig, glauben Sie mir. Die Sonne scheint, viele glückliche Menschen sind gekommen. Jeder spürt die Freiheit. Es ist ein neues Zeitalter für Ungarn. Ein Zeitalter, das er einläutet, Peter Modscher. Nach 16 Jahren löst er Viktor Orban als Ministerpräsident Ungarns ab. Sein Kabinett wird überwiegend aus Fachleuten bestehen. Und erstmals wird ein blinder Abgeordneter Minister. Jetzt heißt es aber erst einmal warten auf seine Wahl. Peter Modscher ist sichtlich angespannt. Dann die Erlösung. 140 von 199 Abgeordneten stimmen für ihn. Sichtlich bewegt hält er im Anschluss eine mehr als einstündige Rede. Es ist eine gnadenlose Abrechnung mit dem System Orban. Was illegal gestohlen wurde, werden wir nun mit legalen Mitteln zurückholen. Was Sie verborgen haben, werden wir ans Licht bringen. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, werden wir jetzt zur Rechenschaft ziehen. Modscher spricht vor allem über Innenpolitik. Europa kommt in seiner Rede so gut wie gar nicht vor. Doch draußen am ungarischen Parlament wird Europa heute wieder sichtbar. Nach über einem Jahrzehnt beschließt das Parlament, die EU-Fahne wieder wehen zu lassen, die Viktor Orban einst entfernen ließ. Ich bin sehr froh, dass die Europafahne zurück ist. Es ist eine sehr wichtige symbolische Geste am ersten Tag und zeigt, in welche Richtung diese Regierung hoffentlich gehen wird. Alles muss sich ändern. Ich hoffe und erwarte viel von dieser Regierung, bin aber optimistisch, dass meine Hoffnung auch erfüllt wird. Und am Ende dieses historischen Tages sorgt er wieder für einen ganz besonderen Moment. Ungarns designierter Gesundheitsminister Scholt Hegedűs. Seine Tanzeinlagen sind inzwischen Kult und stehen sinnbildlich für die Aufbruchstimmung, die aktuell in Ungarn herrscht.
In Russland werden das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Kapitulation Nazi-Deutschlands traditionell am 9. Mai gefeiert. Und das, gerade unter Präsident Wladimir Putin, als große Demonstration von Macht und Stärke. Nicht nur mit schier endlosen Paradereien, sondern in der Regel auch mit schweren Panzern, mit schwerem militärischem Gerät. Diesmal nicht. Denn auch wenn seit heute eine von US-Präsident Donald Trump vermittelte dreitägige Waffenruhe für das Gedenken gilt, sicher vor möglichen ukrainischen Angriffen fühlt man sich in Moskau offenbar nicht. Silke Dittrich.
Die Hauptstadt Moskau, aufgehübscht und geschmückt. Normalerweise rollen am 9. Mai Panzer, Raketen und moderne Militärtechnik über den Roten Platz. All das fällt in diesem Jahr aus. Die Sicherheitslage in Moskau extrem angespannt. Unzählige Sicherheitsleute im Einsatz, das mobile Internet im Zentrum abgeschaltet. Viele Menschen im Land wünschen sich endlich Frieden und Sicherheit. Die ganze Welt muss sich vereinen, kämpft nicht gegeneinander, hetzt die Menschen nicht gegeneinander auf. Angesichts der Ereignisse, die sich gerade abspielen, fühle ich mich im Moment nicht zu 100% sicher. Denn die Ukraine greift seit Wochen vermehrt mit Drohnen an. Dabei wurden auch weit entfernte Ziele in Russland getroffen, überwiegend Anlagen der Ölindustrie. Letzte Nacht allerdings hatten die Ukraine und Russland sich unter Vermittlung von US-Präsident Trump auf eine Waffenruhe geeinigt. Sie sollte von heute an für 3 Tage gelten. Beide Seiten werfen sich allerdings schon Verstöße vor. Und bei Kreml-Chef Putin war heute auch keine Rede von Frieden. Die große Heldentat der Generation der Sieger inspiriert die Soldaten, die heute die Aufgaben der Spezialoperation erfüllen. Sie stellen sich einer aggressiven Macht entgegen, die vom gesamten NATO-Block bewaffnet und unterstützt wird. Und trotzdem marschieren unsere Helden vorwärts. Doch was die Menschen in Russland auch sehen, viele kehren aus dem Krieg nicht zurück. Nur einen Tag vor der großen Parade nördlich von Moskau, die Einweihung eines Mahnmals für verstorbene Soldaten im Krieg gegen die Ukraine. Ich trauere um meinen Enkel. Die Zahl der Toten, das ist entsetzlich. Und wenn wir uns die Region ganz Russland anschauen, wie viele Jungs ums Leben gekommen sind, unfassbar. Es hat schon zahlreiche kurze Feuerpausen gegeben in den letzten 4 Jahren. Keine hatte richtig gehalten. Und bislang wurden danach die Kämpfe immer wieder fortgesetzt.
Es war eine wochenlange Odyssee mit ungewissem Ausgang. Doch allmählich kommen die Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffs Hondius, auf dem es zu Hantavirus-Fällen mit 3 Todesopfern gekommen war, dem Ende ihrer Reise näher. Die Hondius befindet sich ja derzeit auf Kurs Kanarische Inseln. Morgen werden sie hier erwartet, im Industriehafen von Granadilla auf Teneriffa. Dort liefen heute schon die Vorbereitungen dazu. Eine Art Sicherheitskorridor wurde aufgebaut, in dem die Besatzungsmitglieder und Passagiere aus 23 Ländern, darunter auch einige Deutsche, dann in Empfang genommen werden sollen. Und unsere Korrespondentin Christina Böker ist direkt dort am Hafen von Granadilla auf Teneriffa. Christina, ist denn schon bekannt, was genau mit den Passagieren dann nach der Ankunft des Kreuzfahrtschiffes passieren wird?
Ja, wir haben es hier gerade noch mal in einer Pressekonferenz kurz gehört. Zwischen 4 und 6 soll das Schiff hier ankern vor dem Hafen von Granadilla. Dann werden die Passagiere mit Booten hier an Land gebracht, von hier aus dann mit Bussen weiter zum Flughafen, zum sehr nahegelegenen Flughafen gebracht. Und von dort fliegen sie dann in die einzelnen Länder. Als erstes sollen die Spanierinnen und Spanier dran sein, denn deren Flugzeug steht bereits bereit. Die anderen Flieger werden im Laufe des Tagesmorgen dann anlanden und je nachdem, welches Land dann zuerst da ist mit den Fliegern, so werden dann die Passagiere abtransportiert. Was das für die deutschen Passagiere, 6 sind noch an Bord, 5 Passagiere, ein Crewmitglied, was das für eine Uhrzeit für die bedeutet, wissen wir nicht.
Und wie blicken die Menschen vor Ort auf die Ankunft der Hondius? Hat man da Sorgen auf den Kanaren?
Ja, es gibt tatsächlich besorgte Stimmen, haben wir hier immer wieder gehört. Aber es gibt auch die Menschen, die sagen, man muss den Passagieren auf diesem Schiff auch helfen. Aber es wurde oft die Frage gestellt, warum wurden die nicht schon von den Kapverden direkt in ihre Heimatländer gebracht? Und man spürt immer wieder hier, wenn man mit den Menschen redet, den Menschen steckt einfach die Covid-Pandemie noch in den Knochen. Daran erinnern sich einfach viele. Und deshalb sind sie einfach auch ein bisschen ängstlich. Eben gerade gab es aber hier bei der Pressekonferenz von der Weltgesundheitsorganisation noch mal den Hinweis, das hier ist kein Covid.
Christina, vielen Dank für die Informationen nach Granadilla auf Teneriffa.
Gerne.
Bunt, schrill, laut, spektakulär, einzigartig. Es gibt wohl viele Worte, um das zu beschreiben, was heute in einer Woche auf dieser Bühne in Wien passiert. Das große Finale des Eurovision Song Contest. Für Deutschland tritt diesmal Sarah Engels mit dem Song Fire an, in der Hoffnung, dass sie einen Funken beim Publikum überspringen lassen kann. Und in diesem Jahr feiert der ESC sogar noch einen Takt mehr als Musik aus 35 Nationen, nämlich sein 70-jähriges Bestehen. Laura Bisch und Christopher Kaufmann.
Skurril, bunt und immer ein bisschen out of the box. Das ist der Eurovision Song Contest. Und Deutschland ist als Gründungsmitglied von Anfang an dabei. Manche sagen sogar mit einem gewissen Einfluss auf die Kostüme.
Modisch bahnbrechend war tatsächlich Deutschland 1978. Denn Irene Shear war mit ihrem Cape die erste, die sich auf der Bühne eines Kleidungsstücks entledigt hat.
Seither flogen beim ESC nur so die Kostüme. Musikalisch ist Deutschland dagegen oft nicht ganz so erfolgreich. Zum Beispiel im vergangenen Jahr mit dem Geschwisterduo Abor und Tinna.
Es ist eine gute Tradition, dass der deutsche Kommentator das Ergebnis ein bisschen schönredet. Platz 15 ist das drittbeste Ergebnis seit 2012.
Hat Deutschland ein Beliebtheitsdefizit?
Sinkt der Schwede, dann freut er sich über Punkte aus Dänemark und Finnland und Island. Sinkt der Deutsche, dann kriegt er nicht mal einen Punkt aus Österreich. Wir können nur zu Tränen rühren in Unschuld.
Sie bestätigt diese Theorie. Lena gewinnt mit unschuldigen 19 Jahren und macht es ihr nach. Nicole gewinnt den ESC mit 17, zum ersten Mal für Deutschland.
Dieses Lied war einzigartig. Es ist einzigartig, denn es wird seine Aktualität nie verlieren.
Politik und Weltgeschehen sind immer wieder Thema beim ESC. Und das hat zuletzt Folgen.
Aus Protest gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest will Vorjahressieger Nemo seine Trophäe zurückgeben.
Mehrere Länder haben außerdem angekündigt, den kommenden ESC aus diesem Grund zu boykottieren. Und trotz aller Uneinigkeit will der Wettbewerb vor allem eins: Menschen zusammenbringen, gerade in der queeren Community.
Wir bringen europäische Stars auf eine Bühne und die singen in einem Gesangswettbewerb Chansons. Das finde ich erstmal eine ziemlich schwule Idee.
Out of the box. Damit war der ESC 70 Jahre lang populär und will es auch weiterbleiben.
Und die gesamte Doku 70 Jahre ESC, More Than Music, können Sie am Montag um 20.15 Uhr hier im Ersten sehen und jetzt schon in der ARD Mediathek. Und damit jetzt zum Sport, genauer gesagt zum Fußball. Und da ist zum Saisonende, Ocker, auch noch jede Menge Musik drin.
Ja, insbesondere im Abstiegsdreikampf zwischen Heidenheim, St. Pauli und Wolfsburg. Das ist die mantraartige Melodie der vergangenen Wochen in der Fußball-Bundesliga. Und das bleibt auch so. Wer absteigt, das entscheidet sich tatsächlich erst am allerletzten Spieltag. Warum? Weil Wolfsburg trotz guter Leistung im Abendspiel 0:1 gegen die Bayern verlor und weil auch St. Pauli am Nachmittag in Leipzig ein weiteres Mal als Verlierer vom Platz ging. Ja, und die Dramaturgie des Spielplans könnte besser nicht sein. Nächste Woche kommt es dann im Bundesliga-Finale zum direkten Abstiegsduell zwischen St. Pauli und Wolfsburg. So, und Leipzig dagegen freut sich nach dem Sieg heute auf wohlklingende Zukunftsmusik.
Die Champions League-Hymne erklang schon mal in Leipzig. RB ist zum 8. Mal in den letzten 10 Jahren dabei in der Königsklasse.
Ich kann nur ein großes Kompliment aussprechen, weil es nicht einfach war, im Sommer so einen Umbruch zu managen, Dinge zu verändern und dann eben in so einem Jahr so zurückzukommen. Und das wird eine lange Nacht sicherlich, die haben wir uns alle verdient. Im Moment überwiegt wie immer die Erleichterung in so einem Moment.
St. Pauli war die bessere Mannschaft in Durchgang 1. Dem abstiegsbedrohten Team fehlte aber die Präzision. Leipzig kam über Standards, Leipzig kam über Xaver Schlager, 1:0. Der Österreicher wird RB zum Saisonende verlassen, dieses Tor bleibt. Zweiter Durchgang, wieder Ecke. Willi Orban, der war schon beim Leipziger Aufstieg vor 10 Jahren dabei. Was für eine Geschichte.
Ja, kannst du nicht besser schreiben, glaube ich, ne? Die Geschichte, aber es ist umso schöner. Erstmal generell, dass wir unser Ziel erreicht haben. War eine lange Saison, intensive Saison, war nicht so einfach.
St. Pauli machte es mit dem 1:2 noch einmal spannend. Punkte im Abstiegskampf gab es aber keine. Leipzig feiert und freut sich auf Champions League-Abende in der nächsten Saison.
Ja, und in genau diesen Genuss der Freude möchte auch der VfB Stuttgart kommen und hat der Vorfreude darauf heute einen markanten Stupser gegeben. Im direkten Duell um die Qualifikation für die Königsklasse gewann der VfB gegen Bayer Leverkusen und kann sich nun am letzten Spieltag aus eigener Kraft in den Millionenwettbewerb schießen.
Der VfB Stuttgart feierte nach 90 Minuten 3 Punkte und 3 Tore. Nach dem Sieg gegen Leverkusen stehen die Schwaben auf Champions League Platz 4.
Wir wollen jetzt in die Champions League, ohne Frage. Wir werden jetzt alles dafür tun. Aber die Mannschaft hat 61 Punkte geholt. Das spricht für eine konstant gute Leistung diese Saison. Aber jetzt wollen wir es veredeln, ist doch klar. Wir wollen jetzt alle diesen letzten Schritt gehen.
Die Gäste in Blau mit der ganz frühen Führung. Aleš Garcia nach nur 35 Sekunden der perfekte Start. Die Schwaben aber mit der direkten Antwort. Nur 4 Minuten später konnte Ermedin Demirovic für den VfB ausgleichen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Leverkusens Topsoba den Torschützen im Strafraum zu Fall. Nach Videobeweis stand die Entscheidung fest, den fälligen Strafstoß verwandelte Maxi Mittelstädt mit großer Lässigkeit. Nach dem Wechsel waren die Stuttgarter besser und mutiger. Nach knapp einer Stunde machte Dennis Undorf das 3:1. Saisontreffer Nummer 19, persönlicher Rekord. Stuttgart war vorbei an Bayer Leverkusen.
Wenn ich ehrlich bin, ist gerade schon sehr, sehr schwierig, sich mit der Situation Champions League noch zu befassen. Weil wir es uns heute verdientermaßen für VfB verkackt haben.
Nächsten Samstag können die Schwaben in Frankfurt die Champions League-Teilnahme klar machen.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Augsburg-Gladbach 3:1, Hoffenheim schlägt Werder 1:0. Gestern schon gewann Dortmund gegen Frankfurt mit 3:2. Morgen dann noch 3 Spiele. Der HSV spielt gegen Freiburg, Köln empfängt Heidenheim und Mainz trifft auf Union Berlin. Der Blick auf die Tabelle. Keine Veränderungen auf den vorderen Plätzen. Leipzig ist Dritter und sicher in der Champions League dabei. Stuttgart und Hoffenheim kämpfen noch um den 4. Platz in der Königsklasse. Der 1. FC Köln und Werder bleiben drin in der Liga. In der Abstiegszone kommt es nächsten Samstag dann zum finalen Dreikampf zwischen Wolfsburg, St. Pauli und Heidenheim. Ja, und dann schauen wir zum Schluss noch zur Tischtennis-Mannschafts-WM nach London. Während die deutschen Männer im Viertelfinale ausgeschieden sind, schafften die Frauen den Einzug ins Halbfinale und trafen dort heute auf Japan.
Die deutschen Damen hatten sich mit herausragenden und packenden Spielen für dieses Halbfinale qualifiziert. Im ersten Match zwang die deutsche Abwehrspielerin Ying Han im roten Dress die Weltranglisten 5. Miwa Harimoto aus Japan zunächst zu vielen Fehlern und konnte selbst mit starken Konterbällen eine knappe Führung herausspielen. Doch je länger das Match dauerte, desto mehr stellte sich Harimoto auf das Spiel der Deutschen ein und holte den so wichtigen ersten Punkt für Japan. Sabine Winter, Deutschlands Nummer 1, warf wirklich alles rein. Im Fallen holte sie hier diesen Punkt spektakulär. Aber Winter vergab sogar eine 2:0-Satzführung und unterlag Hina Hayata doch noch mit 2:3 Sätzen.
Klar, ein bisschen schade, dass wir so die Mini-Chancen nicht genutzt haben, um die vielleicht ein bisschen nervöser zu machen, sie ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Aber insgesamt sind wir mit unserer Performance hier sehr happy.
Auch Nina Mittelham wehrte sich lange in Spiel 3. Dennoch erwies sich Japan beim 3:0-Sieg als zu stark. Klar war die erste Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug groß. Das deutsche Team freut sich aber über eine verdiente Bronzemedaille.
Herzlichen Glückwunsch. Und zum Schluss noch zum Wetter. Pila, wie sieht das restliche Wochenende aus?
Ja, von Südwesten her wird es insgesamt schon wechselhafter. Ansonsten wird es morgen erstmal noch ein recht freundlicher Tag für die allermeisten. Morgen sieht es nämlich wie folgt aus. Wir kommen jetzt so langsam unter Tiefdruckeinfluss. Einerseits ist ein Tief über den Alpen, was eben aus Südwesten her Schauer und Gewitter bringt. Aber andererseits kommen auch so langsam wieder Tiefdruckgebiete von der Nordsee zu uns. Und die bringen jetzt so nach und nach, vor allem Anfang nächster Woche, auch die etwas kühlere Luft mit sich. Das heißt, mit den milden Temperaturen ist es dann erst einmal vorbei. Denn diese nördliche Strömung bringt die kalte Luft von der Nordsee, räumt dann erstmal die warme Luft aus Deutschland aus. Dann wird es auch überall mal unter 20 Grad. Es kann vereinzelt auch noch mal Schnee geben. Und vor allem die ganze Woche hält sich dann eher wechselhaft. Und heute Nacht ist es erstmal noch recht ruhig. Vor allem in der Südhälfte verbreitet Sternen klar. Nach Norden hin noch ein paar mehr Wolken. Rund um die Nordsee fallen einzelne Schauer. Und morgen im Tagesverlauf merken wir dann aus Südwesten schon das erste Tief, das die dichten Wolken mit sich bringt. Und im Tagesverlauf gibt es vor allem in Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, auch im Süden Bayerns schon die ersten teilweise gekräftigen Schauer und Gewitter. Nach Norden hin bleibt es noch vielerorts freundlich mit nur einzelnen Schauern. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 11 Grad im Südwesten. Kälter bleibt es auf Rügen mit 4 Grad. Morgen tagsüber merken wir im Norden dann schon die kältere Luft. Da bleibt es unter 20 Grad. In Niederbayern noch mal sommerlich warm mit 26 Grad. Am Montag ist es dann überall wechselhaft und vor allem die kalte Luft kommt weiter nach Süden voran. Es gibt Schauer und Gewitter. Am Dienstag ist die kalte Luft dann überall da. Die Temperaturen sind unter 20 Grad im Nordosten. Einzelne Schauer und im Erzgebirge auch ein bisschen Schnee.
Ui, es wird frischer. Pila, vielen Dank für diese Aussichten.
Gerne.
Soweit die Tagesthemen an diesem Samstag. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Und darin Gedanken zur Trauerbewältigung nach der Amokfahrt in Leipzig dieser Woche.
Morgen begrüßt Sie dann Julia Niharika-Senn hier an dieser Stelle. Wir sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
und bleiben Sie zuversichtlich.